Mir kam so gerade der Gedanke, und es wäre wunderschön, wenn wir uns dort im Himmel alle wiedersehen. Ja, gut. Ja, wir sind in unserem Gang durch das Markus-Evangelium in Kapitel 12 angelangt. Und letzten Sonntag hat ja Gunnar schon auf drei Themen aufmerksam gemacht. Es waren drei Fragen, die man dem Herrn Jesus sozusagen gestellt hat. Die Frage nach der Steuer, der Auferstehung und nach dem größten Gebot. Heute geht es auch um drei Gedankengänge. Wer hat die Herrschaft? Wie ist das mit der Habgier und der Hingabe? Also dreimal H. Was können wir davon lernen? Das hab ich mir halt auch so gedacht. Es ist ja so, dass man nicht einfach so sagen sollte von einer Predigt, na, wie war die Predigt? Ja, gut war es. Ja, und was hat er gesagt? Naja, das weiß ich nicht mehr, aber er war mal gut gewesen. Es soll ja irgendwie auch noch ein bisschen was hängen bleiben. Mir bei der Vorbereitung hat doch das ein oder andere doch mein Herz getroffen. Und du musst auch jetzt nicht alles behalten, also du musst nicht alles merken, was hier gesagt wird, aber eines ist denn schon wichtig, wenn Gott irgendwie in dein Herz und Leben hineinspricht, dann sei dankbar und bewahre dies und lass dich da verändern. Nun, nachdem der Herr Jesus einem Schriftgelehrten das größte Gebot erklärt hat, wird der Herr nun über eine seltsame Begebenheit im Leben von David berichten. Irgendwie, als ich das gelesen habe, hat man gedacht, naja, wie ist hier der Zusammenhang? Aber auf die Aussage des Schriftgelehrten wurde mir dann auf einmal einiges klar. Und da blende ich mal das Zitat des Schriftgelehrten ein. Es ging noch um die letzte Predigt, ja, wo er ja über das größte Gebot gesprochen hat. Und hier heißt es: Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben, wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Das ist noch vom letzten Mal. Und auf diese Aussage hin möchte der Herr Jesus eine weitere Wahrheit dem Volk, und zwar sehr sachte, deutlich machen. Es geht um die göttliche Herrschaft. Eines hat der Herr Jesus ja erklärt, nämlich, was das größte Gebot ist. Man soll Gott über alles lieben. Das ist also Nummer eins. Gott über alles lieben und dann seinen Nächsten wie sich selbst. Aber wer ist denn jetzt mit Gott gemeint? Der Schriftgelehrte sagte, es gibt nur einen Gott und keinen außer ihm. Ihn muss man also von ganzem Herzen lieben. Aber wie ist es jetzt mit dem Herrn Jesus? Soll ich ihn bei Gott einreihen? Ja? Und ihn so lieben wie Gott? Über alle Dinge? Ja? Oder soll ich ihn wie meinen Nächsten lieben? Ja? Verstehen wir? Wo finde ich Jesus? Es gibt nur einen Gott und es gibt auch keinen anderen außer diesem. So sagt der Schriftgelehrte und das stimmt ja auch. Schauen wir, was der Herr Jesus nun darauf antwortet. Und das ist jetzt unser Text. Es geht um die Herrschaft. Und Jesus begann und sprach, während er im Tempel lehrte: Wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? David selbst sprach doch im Heiligen Geist: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. David selbst nennt ihn also Herr. Also der König David nennt diesen also Herr. Wie kann er dann sein Sohn sein? Und die große Volksmenge hörte ihm mit Freuden zu. Lest ihr das? Mit Freuden. Ja. Wir sehen eine große Volksmenge, ja, die ist bei dem Herrn Jesus und die hört hier zu, diese Aussagen. Was interessierte denn diese Volksmenge? Ging es hier um so Alltagsbewältigungen, wo der Glaube ihnen da helfen könnte? Oder um Trost oder Ermutigung? Obwohl das wir Menschen alle brauchen. Wir brauchen alle Ermutigung, allen Trost und so weiter. So haben wir hier doch ein anderes Thema. Es geht hier um Theologie. Theologie. Ja? Es geht um die Lehre vom Messias. Es geht um die Lehre von Gott. Die Menschen wollen wissen, wie das alles so zusammenhängt und sagen nicht, na, das muss man eben einfach glauben. Ich habe das ja auch nicht studiert. Manche sagen sogar, Theologie ist was für Pferde. Die haben nämlich den größeren Kopf. Dabei wollen sie sich aber vor der Aussage drücken, ja, dass sie sich selbst einmal damit beschäftigen. Ja, der Herr Jesus spricht zu der großen Volksmenge, nicht zu einem kleinen, erlauchten Kreis der besonderen Schriftgelehrten. Und er spricht über das Thema von Davids Sohn. Auf was macht der Herr hier aufmerksam? Zum einen, dass die Schriftgelehrten sagen, dass der Messias, das ist ja Christus im griechischen Wort geschrieben, ja, Messias ist das hebräische Wort, dass der Messias der Sohn bzw. Nachkomme von David wäre. Also erst kommt David und dann kommt ja irgendwann mal er. Und das hat der Herr Jesus ja auch nie in Zweifel gezogen. Es war allgemein bekannt, dass ein späterer Nachkomme sich auf den Thron Davids setzt und dass dieser der Messias wäre, der das Volk Israel führt. Worauf der Herr Jesus aber auch aufmerksam machen will, ist, dass der David diesen Messias als seinen Herrn nennt. Die Frage war nun, wie kann er Sohn sein, der noch gar nicht geboren ist und gleichzeitig von David Herr genannt wird? Wie kann er Nachkomme sein und schon vorher von David im Heiligen Geist ihn als seinen Herrn anerkannt haben? Ja, und welcher Herr ist es denn, der sich zur Rechten des Herrn setzt? Zur Rechten des Herrn. Schauen wir uns mal das Zitat aus dem Alten Testament an. Also es geht hier jetzt tatsächlich um Theologie. Ihr müsst jetzt hier durch. Hier sehen wir auch, dass das eine Wort Herr mit großen Buchstaben geschrieben ist. Und das weist auf den Gottesnamen Yahweh hin, also J-H-W-H. Das sind so die Buchstaben, womit sich Gott offenbart hat, Yahweh. Und wir sehen hier die Aufforderung von Yahweh, dass der Herr von David sich zur Rechten neben sich setzt. Das heißt, dass der eine Herr neben Gott sich setzt. Jetzt, wie ist das aber mit dem ersten Gebot, was alle Juden kannten? Ja? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja. Gott allein ist doch der Herrscher über die Welt. Ihm muss doch der Mensch dienen. Wie kann jetzt neben Gott ein Herr sitzen, ja? Ein Herr sein, den David als seinen Herrn bezeichnet? Wer steht denn über dem Alleinherrscher von Israel? Jetzt, der König David war ja der menschliche Alleinherrscher von Israel. Gibt es da noch jemanden außer Gott? Ja, und was wird von diesem Herrn gesagt, der Herr von David ist? Ihr seht es hier mit der gelben Farbe, die auf Jahwe hinweisen soll. Da wird es deutlich, Jahwe erhebt diesen Herrn zu sich empor und Jahwe dient jetzt diesem Herrn. Denn er legt die Feinde dieses Herrn zu seinen Füßen. Ja, wie ist denn das jetzt zu verstehen? Verstehe? Das Neue Testament macht klar, dass nach dem Opfer des Herrn Jesus und der Auferstehung er zum Himmel aufgefahren ist und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Er ist somit in gleicher Macht und Ehre wie Gott, und zwar Gott, der Vater. Aber es gibt doch nur einen einzigen Gott. Ja, und wie der Schriftgelehrte das doch auch schon gesagt hat. Ja, und das stimmt. Wir glauben nicht an zwei Götter. Und dieser Gott besteht aber aus zwei Personen. Man kann diese Tatsache mit einem Wassermolekül vielleicht vergleichen. Nur in dieser Zusammensetzung ist Wasser vorhanden. Und solche Moleküle bilden dann auch einen Wassertropfen. Aber wir sehen, dass dieses Molekül nicht aus einem einzigen Bestandteil besteht. Es ist zusammengesetzt aus zwei Wasserstoffatomen und ein Sauerstoffatom. Erst in der Zusammensetzung ist es ein einziges Molekül. So ähnlich scheint es auch mit Gott zu sein. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber so ähnlich. Es gibt nur einen einzigen Gott, aber dieser einzige Gott hat sich als Vater und als Sohn und als Heiligen Geist offenbart. Das Thema Heiliger Geist wird jetzt hier beim Herrn Jesus noch nicht angesprochen. Es geht zuerst um seine Person und darum, wer herrscht in dieser Welt? Wer hat die Herrschaft? Wer hat sie? Und es ist Gott selbst. Dabei sorgt Gott der Vater, dass man Gott, den als König anerkennt, und zwar Gott, den Sohn, als König anerkennt und ihn verehrt. Heute heißt es so, es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, worin sie gerettet werden, als in dem Namen Jesus. Oder auch, dass es heißt, deshalb hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in jedem Namen sich beugen soll, alle derer Knie auf Himmel, Erde oder auch unter der Erde. Also der Vater dient jetzt dem Sohn. Interessant, oder? Er legt die Feinde des Herrn Jesus unter seine Füße. Und vorher hat der Herr Jesus, als er auf dieser Erde war, dem Vater gedient. Er sagte, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und es war der Vater. Ja. Der Messias ist der Herr, der neben Jahwe sitzt und der somit selbst auch Gott sein muss. Ja. Das, was Gott den Menschen verboten hat, keinen anderen Gott neben sich zu haben, an dieses Gebot hält sich doch Gott der Vater selbst. Weil Jesus kein anderer Gott ist. Er ist eine andere Person innerhalb der Gottheit, aber er ist kein anderer Gott. Deshalb sitzen neben ihm kein anderer Gott, sondern der gleiche. Der Sohn sitzt neben dem Vater und ist mit ihm, wie schon gesagt, der gleiche Gott. Und das ist Theologie. Und die Beschäftigung mit dem, was die Bibel hier über Gott sagt. Die Praxis ist nun, wer ist dieser, den David als seinen Herrn bekennt, für dich? Wer ist Jesus für dich? Und das ist ja, kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, zum zweiten Abschnitt. Und da geht es um die Habgier. Und er sagte ihnen in seiner Lehre, hütet euch vor den Schriftgelehrten, welche gern im Talar einhergehen und auf den Märkten sich grüßen lassen und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten einnehmen wollen, welche die Häuser der Witwen fressen und zum Schein lange Gebete sprechen. Diese werden ein umso schweres Gericht empfangen. Herr Jesus macht hier eine klare Aussage, davor muss man sich hüten. Hat man es denn nicht schon immer gewusst? Die Religion sucht Dumme. Dumme, die sie ausbeuten und ja, quasi ausquetschen, wie eine Zitrone. Wie ist das jetzt hier mit den Schriftgelehrten? Das Volk, das ja seine Arbeit nachgehen muss, ja, jeder hat ja sein Ding zu Hause zu erledigen, man muss Geld heranschaffen, man muss arbeiten, man lochen und so weiter, die haben ja ihre Schriftgelehrten. Und die sollen die Schriften forschen und die sollen auch, ja, wenn man eine Frage hat, dann sollte man die auch mal fragen können und die sollen auch Auskunft geben. Wir müssen zu Hause für die Familie sorgen. Das sind die Schriftgelehrten hier gefordert, dass sie eben auch den Menschen helfen sollen. Aber sind jetzt Schriftgelehrte denn grundsätzlich schon mal verdächtig, wenn der Herr Jesus hier auf sie hinweist? Der Herr Jesus gibt Hinweise, die helfen können, was verdächtige Schriftgelehrten sind. Also er hat nichts grundsätzlich gegen Schriftgelehrte oder grundsätzlich etwas gegen Leute, die in Talar einhergehen, ja. Da hat der Herr Jesus nichts dagegen. Es gibt aber Dinge, wo er sagt, daran könnt ihr Leute erkennen, die es nicht gut mit euch meinen. Erstens, sie wollen, und darum geht es jetzt, sie wollen gerne gesehen werden. Sie ziehen den Talar oder die Gewänder nicht einfach so an, weil sie denken, da mache ich jetzt einen geistlichen Dienst oder so etwas, sondern sie tun das, damit sie in der Öffentlichkeit auffallen. Ja, dass es hier vielleicht deutlich wird, ja, wir sind die schön angezogenen Leute, wir dienen Gott. Ja, ja. Und deshalb, wenn ihr uns seht, dann zollt uns Respekt. Es geht hier um eine gewisse Autorität schon in den Kleidern deutlich zu machen. Ja? Zollt mir Respekt, deshalb ziehe ich das an. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich, wenn jemand in dieser Weise dann sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Was noch? Sie schauen, dass sie bei wichtigen Gesellschaftstreffen ganz oben Platz nehmen. Sie sind eben sehr wichtig. Und wenn es was Gutes zu essen gibt, dann ist das nur recht, ja, dass sie davon essen können. Ja. Gibt es noch weitere Merkmale? Ja, noch zwei. Sie schauen darauf, dass sie erben. Wenn eine Witwe in ihrer Nähe ist, dann möchten sie diese beerben. Ihr Geld ist nämlich wichtig. Und das konnte man auch beobachten damals. Wer hat das Häuschen von der alten Gretel geerbt? Nun, es war der Ben Simeon, der Schriftgelehrte aus Bethanien. Aber hat der nicht schon zwei geerbt? Er ist doch gar nicht mit der Gretel verwandt. Ja, das stimmt. Aber hat die fromme Gretel gerade in ihren alten Tagen jede Woche er nicht auch besucht? Und jetzt hat er ihr Häuschen. Wie hat er denn das getan? Er ist ein großer Beter und hat immer wieder, nachdem er sie auf die Möglichkeit der Vererbung hingewiesen hat, auch für sie lange Gebete gesprochen. Hat er das ernst gemeint? Naja, auf jeden Fall hat er jetzt ihr Häuschen. Verstehen wir? Nichts gegen Beten. Nichts gegen Vererben, nichts gegen Essen oder Grüßen, auch nichts gegen die Schrift studieren. Aber wenn das nur dazu dient, dass der kleine Ben Simeon sich ein schönes Leben macht und sowohl die Bibel, den Glauben der Menschen, seine Gebete dafür einsetzt, dass seine Habgier immer wieder befriedigt wird, das ist mehr als verwerflich. Solche Leute werden, so sagt der Herr Jesus, ein schwereres Gericht empfangen als alle die, die sie betrogen haben. Ja? Die können auch ein schweres Gericht empfangen, aber derjenige, der so betrügt, mit dem Glauben betrügt, ja, der wird gestraft. Es ist Gott, der hier spricht und der hier dieses Urteil fällt. Gott straft habgierige Hirten. Menschen, die den Glauben für ihre Zwecke missbrauchen. Haben wir noch den Satz im Kopf, die Religion sucht Dumme, die ausgebeutet werden? Das kann schon sein, weil man Menschen, die religiös sind, auch leicht manipulieren kann. Warum? Die Religion, und zwar ganz gleich, wo sie zu finden ist, macht immer eins deutlich. Tue etwas für deine Erlösung. Bete, spende, helfe und so weiter. Und wenn du das tust, wirst du am Ende auch die Möglichkeit der Erlösung haben. Der ewige Gott hat aber einen anderen Weg offenbart. Es ist nicht der Weg der Religion, sondern des Evangeliums. das Evangelium oder wie dieses Wort ins Deutsche übersetzt werden kann, also die gute Botschaft heißt, für deine Erlösung, und zwar kann da jeder seinen eigenen Namen einsetzen, für deine Erlösung ist schon alles getan. Der Herr Jesus hat alle Schuld bezahlt. Deine Erlösung ist nicht von deiner Anstrengung abhängig. Der Herr Jesus hat sich für dich angestrengt. Bei der Religion bleibt die Aufforderung, dass man sich eben anstrengen muss. Was ließ Goethe die Engel bei seinem Faust sagen? Wer immer strebend sich bemüht, den, und zwar den, ja, können wir erlösen. Das ist Religion. Das ist der Gedanke, dass der Mensch doch nicht ganz so verdorben ist, wie die Heilige Schrift ihn beschreibt. Dass er doch irgendwie noch ein bisschen was dazu tun kann. Das Evangelium sagt im Gegensatz dazu, nimm es an, was der Herr Jesus für dich getan hat. Glaube an ihn und lege dein Leben in seine Hand. Die Erlösung ist für dich kostenlos. Niemand braucht dafür Geld zu geben. Niemand, der aber auch in der Erlösung bzw. in Christus ruht, braucht, um Ehre, um Geld und Gut zu streben. Das ist jetzt was für die Hirten, ja? Wer in der Erlösung von Christus ruht, braucht weder um seine Erlösung zu kämpfen, zu geben, zu spenden, noch umgekehrt. Wenn ich als jemand, der in der Erlösung Christi ruht und ich weiß, ja, ich bin in ihm geborgen, brauche ich auch nicht um Ehre, Geld und Gut zu streben. Denn dieser ist nach Kolosser 2, Vers 9 zur Fülle gebracht. Christen können ohne ihre Freude zu verlieren auch echt verzichten, weil die Freude am Herrn bleiben darf. Man muss sich dieser Sache nur wirklich immer wieder bewusst machen. Liebe Geschwister, ich glaube, daran hängt es oft, wenn ich mein Leben auch sehe, warum bin ich freudlos da und dort? Weil der Herr Jesus mir dann aus den Augen verloren gegangen ist. Ich muss mal wieder hinschauen. Ja, muss mal wieder hinschauen. Wer aber ein habgieriges Leben führt, der zeigt damit, dass er selbst nicht das Evangelium verstanden hat. Ja, und wer, wenn er als christlicher Lehrer durch die Knopflöcher blicken lässt, dass Geld und Gut sein hohes Ziel auf der Erde ist, muss sich warnen lassen und vor diesem muss auch gewarnt werden. Der Herr Jesus tat dies. Und wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt. Dieser handelt von der Hingabe einer gläubigen Frau. Wenn der Herr Jesus diese Frau nicht als Beispiel gelobt hätte, wäre man versucht, sie als Beispiel zu gebrauchen, um zu zeigen, wie man es nicht tut. Ja? Aber schauen wir uns den Abschnitt an. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legen. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Es ist schon interessant, dass es heißt, der Herr Jesus setzt sich gegenüber des Opferkastens, ja, und schaut zu, wie viel Geld die Leute einwerfen. Ich habe mir gedacht, naja, das kann ich nur kulturell erklären. Also vorne haben wir auch so ein Spendenkästchen, wenn ich mich dann danach irgendwie umsetzen würde und würde sagen, mal schauen, wer da was reinwirft. Das geht bei uns nicht, das können wir nicht machen, ja? Aber der Herr Jesus hat es jetzt einfach mal so gemacht, so war's. Und als die Witwe ihren Groschen da hineingelegt hat, also zwei Schärflein, hat zweimal geklingelt, ja, da hat der Herr Jesus seine Jünger zu sich gerufen, ja, um ihnen eine Lektion beizubringen. Um nun sich ja, eine Vorstellung zu machen, man hat für 2 Groschen einen Spatz damals gekauft. Ja, also das heißt, für 2 Groschen konnte man einen Spatz kaufen. Also es war ein halber Spatz, was die Frau in den Opferkasten hineingelegt hat. Ja, und was sollten jetzt die Jünger lernen? Was soll man lernen draus? Vielleicht sollten sie wissen, ja, Gott kann mit wenigen viel anfangen. Das hat er ja auch bei der Brotvermehrung deutlich gemacht. Ja, das mag sein, aber ich denke, der Herr Jesus wollte auf noch etwas anderes hinweisen. Die Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle die Reichen, und zwar zusammen. Also nicht ein Reicher, sondern alle Reiche zusammen haben weniger reingelegt wie diese Witwe. Darüber sollten sich die Jünger Gedanken machen, du auch. Genau. Nun, ich habe mir das jetzt mal vorgestellt, als sie die Kasse abends so gezählt haben, da die Kassierer, dann haben sie sicher viele Goldmünzen gesehen und diese schön gestapelt, zusammengezählt und dann die Summe notiert. Und wenn bei diesen Zusammenzählen der Groschen der Witwe vom Tisch runtergefallen und in die Bodenritze verschwunden wäre, naja, dann hätte man das vielleicht bemerkt, hat ja geklingelt. Aber naja, man hätte das dann vielleicht geflissentlich übersehen. Um diesen halben Spatz machen wir uns keinen Kopf. Vielleicht hätte auch der Kassierer selbst in seine Tasche gegriffen und gesagt, naja, für diesen Groschen kann ich ja auch hinlegen, 2 Schärflein, was ist denn das? Ja, können wir noch dazulegen, da haben wir nichts verloren. Ist ja egal, wo er herkommt, oder? Hauptsache die Kasse stimmt. Ich habe mir vorgestellt, wie das wohl so wäre, wenn man den Erlös so gegenübergestellt hätte. Auf der einen Seite sind die Golddukaten und auf der anderen Seite, sagen wir mal 50 Cent. Ich weiß nicht, ob man für einen Euro einen Spatz kaufen kann. Ich weiß das jetzt nicht, aber nehmen wir es einfach mal so. Was für die Kassierer und sicher auch für alle Menschen wertvoller wäre, ist natürlich die Schatztruhe. Für jeden ist offensichtlich, dass die Reichen den Wert der Spende entscheidend erhöht haben. Warum? Weil man eben davon mehr kaufen kann. Ja? Mehr Semmel, mehr Wurst oder sonst was. Aber was sagt denn Gott? Was sagt denn Gott? Was sagt der Herr Jesus? Die arme Witwe hat mehr hineingelegt als alle zusammen. Und diese Botschaft war dem Herrn Jesus so wichtig, dass er deswegen seine Jünger herbeizitiert und sagt, kommt. Und er sagt mit dem Wort, wahrlich, ihr Jünger, das sollt ihr bedenken. Das ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Nun sagt der Herr, dass es einen entscheidenden Unterschied beim Spenden gibt, was die Spende wertvoll und weniger wertvoll macht. Er spricht hier über Überfluss und Armut. Liebe Geschwister, es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich materiell mehr auf der Seite der Witwe. Es gab Situationen, wo es nicht einfach war, abzugeben und Gottes Reich zu unterstützen. Als mir Gott einmal aufs Herz gelegt hatte, eine größere Summe abzugeben, da bekam ich diese Summe von einer anderen Seite fast genau so wieder. Das Ehepaar, das ja uns dieses Geld dann wieder gab, meine Frau und ich, sie wusste nichts davon. Ich habe dann mich bei dem Paar bedankt und da sagte mir diese Frau, Martin, es ist nicht einfach, viele Güter zu haben. Manchmal wünschte ich, dass wir viel ärmer wären, um Gottes Segen und die Abhängigkeit von ihm mehr zu erleben. Ich konnte damals die Glaubensschwester nicht so verstehen. Heute, da es mir jetzt finanziell besser geht, verstehe ich immer mehr. Meint jetzt der Herr Jesus, dass wir alles weggeben sollen? Ja, dass wir alles weggeben sollen und als bettelarme Leute unser letztes 50-Cent-Stück in den Spendenkasse werfen sollen. Sollen wir das? Geht es jetzt dem Herrn Jesus wirklich um Armut und um Mittellosigkeit? Ich denke nicht, denn der Herr Jesus hatte ja selbst eine Spendenkasse, wisst ihr das? Und in diese griff der Judas regelmäßig rein und erleichterte diese. Ja? Also für den Lebensunterhalt zu sorgen, ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Auch wenn diese Frau den letzten Groschen hergab. Aber was machte ihre Gabe so wertvoll? Sie gab alles, was sie hatte. Das war es. Der Groschen war alles, was sie hatte. Und als ich das so erkannt habe, ist auch bei mir der Groschen gefallen. Ich habe verstanden. Gott sieht die Hingabe. Gott sieht auf deine und auf meine Hingabe. Er schätzt es, wenn wir für ihn leben, ihm dienen und uns ja für ihn investieren. Und das geht, liebe Geschwister, nicht einfach so nebenbei. Man kann nicht an Gott glauben, wie man ein Hobby pflegt. Für ein Hobby, da investiert man sich ja auch Zeit und Kraft und Geld. Und es macht auch Freude, ja, auch mit anderen zusammen dieses Hobby zu pflegen. Hobbys, ja, können Sport sein, ja, Fußball, Volleyball, Schach. Nichts gegen Hobbys, ne? Es soll keine Anti-Hobby-Predigt werden, ja. Aber der Glaube ist nicht ein Hobby. Es ist mein Leben. Ich lege alles da hinein. Der Herr Jesus sieht den Groschen der Frau und darin ihre Hingabe an Gott selbst. Das ist es. Sie gab den Unterhalt ihres Lebens in Gottes Hand. Was erhält dich und mich am Leben? Was ist es? Du zeigst es in deiner Praxis. Wenn der Glaube an Christus wie ein Hobby ist, wirst du auch danach handeln. auf ein Hobby kann man nämlich notfalls verzichten. Ja? Notfalls kann man auf ein Hobby verzichten. Wenn er aber dein Leben ist, dann kann man auf alles andere verzichten, aber nicht auf das Leben. Paulus bekennt im Philipperbrief: Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Was bedeutet das in der Praxis? Wir als Christen dürfen niemals die wenigen Gaben, die wir meinen zu haben, mit anderen vergleichen. Das tat die Witwe auch nicht. Ich hoffe es wenigstens nicht. Die Witwe hätte ja sagen können, was soll der Groschen, was sollen diese zwei Schärflein? Für die Kasse ist er doch, dieser Groschen, gar nichts. Ja? Ein Tropfen auf dem heißen Stein, ja? Sogleich verdampft. Aber für Gott ist er wertvoller als alles andere. Du denkst vielleicht, was kann ich schon tun? Ich kann nicht gut reden, ich kann nicht gut singen, Geld habe ich auch keins. Ich bin froh, dass ich so ein bisschen über die Runden komme. Was soll Gott schon mit mir anfangen können? Es geht nicht um große Leistungen, sondern es geht um dein Herz. Wer ist Gott für dich? Es geht um deine und um meine Hingabe. Es geht um unser Leben. Zusammenfassung. Wir haben heute drei Themen betrachtet. Einmal ging es um das theologische Thema: Wer hat die Herrschaft? Wer ist der Herr? Dabei haben wir gesehen, dass der Herr Jesus seine Zuhörer langsam dahin führt, dass er selbst der Messias ist, die zweite Person der Gottheit. Er ist der Herr, der neben dem Herrn sitzt und regiert. Dann war die Habsucht der Schriftgelehrten im Blick. Dabei haben wir gesehen, dass man auf religiösem Gebiet die Menschen sehr ausnutzen kann. Wichtig ist zu erkennen, dass die Erlösung, die der Herr Jesus mit seinem Blut und Leben erkämpft hat, uns kostenlos angeboten wird. Kostenlos. Und zum Schluss ging es um die Hingabe der Witwe, die von dem Herrn Jesus als Beispiel genommen wurde, um zu zeigen, dass jeder Dienst in Hingabe, und sei er in unseren Augen noch so gering, für Gott wertvoll ist. Er kann wertvoller sein als all das andere, was man sieht. Amen.